Versen 3 bis 8 ist die Rede von Dank und Gebet. Und auf diese Weise zeigt er sein Interesse an ihrem Ergehen. Ab Vers 9 spricht er von Fürbitte. Da kommt er ausdrücklich zu einer besonderen Bitte. Und diese Bitte haben wir am Ende von Vers 9, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Mit dieser Bitte beschäftigt er sich bis zu Vers 23. Die Erkenntnis des Willens Gottes ist also etwas grundsätzlich Wichtiges für Paulus. Offenbar, wir haben es ja hier mit einer Irrlehre zu tun, dessen Züge wir nicht genau kennen, aber es geht darum, dass Jesus Christus nicht so wichtig ist, wie er eigentlich in der Bibel uns gezeigt wird. Es scheint, als ob es noch andere Mittler geben dürfte zwischen Mensch und Gott. Und Jesus, also, es kommt also nicht letztlich auf ihn an. Und die Irrlehre würde also weg von Jesus führen, das sei die Tendenz. Offenbar ist dann für Paulus sehr viel Abhilfe geschehen, sehr viel gewonnen, wenn Menschen einmal wirklich erfassen, was will Gott. Dieser Wille umfasst natürlich den ganzen Heilsratschluss Gottes. Was sind Gottes Absichten mit mir? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Der Wille Gottes für mein Leben ist genau der Wille Gottes für Sie, Ihr Leben. Wir sind beide Menschen, die aus der Hand Gottes kommen, und es gibt keine Favoriten bei Gott. Gottes Absichten sind dieselben im Grunde für alle Menschen. Die Theologie hat versucht herauszuschälen, herauszukristallisieren, was eigentlich Gottes Ziel in seiner Schöpfung ist. Und da haben einige gedacht, das Ziel Gottes, das Anliegen Gottes in seiner Schöpfung sei das Wohl seiner Geschöpfe. Schließlich hat er ja diese Schöpfung gemacht, weil er es wollte, und er sucht sie jetzt zu erhalten. Aber das kann man nicht so sagen. Denn Gott ist auch bereit, seine Schöpfung zu zerstören, wenn es sein muss. Er sucht also nicht auf jeden Fall das Wohl seiner Geschöpfe. Was ist dann sein Ziel, egal was Gott tut, ob er erhält oder zerstört? Was ist sein Ziel zum Beispiel, wenn er zerstört? Gott ist das einzigste Wesen, das sich um sich selbst kreisen darf und dabei gesund ist. Bei uns ist das verkehrt, weil wir nicht dafür geschaffen wurden. An für sich ist es nicht verkehrt, um sich selbst zu kreisen. Es ist nur verkehrt, wenn wir dafür nicht geschaffen wurden. Und Gott ist der Einzige, der dafür da ist. Er wurde nicht geschaffen. Aber er ist von Ewigkeit her und um ihn geht es. Und was er geschaffen hat, ist auf ihn hin geschaffen. Ist so angelegt, dass es seine Existenz bewahrt, wenn es dieses Ziel erfüllt. Wenn nicht, dann darf es zerstört werden. Das Ziel Gottes ist also seine eigene Ehre, sein eigenes Wohl. Dazu hat er die Welt geschaffen. Und wenn wir Christen werden, sollten wir umgepolt sein, sollten wir umorientiert sein in unseren eigenen Vorstellungen über den Sinn unseres Lebens. Es sollte uns klar geworden sein, dass Jesus Christus nicht dazu da ist, um uns zu helfen. Letztlich kam Jesus Christus nicht in die Welt, um uns zu retten und uns zu helfen. Sie sagen aber, so steht es doch geschrieben. Nicht, das weiß ich. Aber Es steht noch ein anderes Wort vor diesem. Der Grund, weshalb er retten will, ist, dass er wieder Geschöpfe hat, die zu seiner Ehre da wären. Ja. Das ist der Grund. Und deshalb kommt er in die Welt, um zu retten. Aber das ist nicht das letzte und höchste Ziel. Wir sollten also vergessen davon, dass Jesus gekommen ist, damit wir es gut haben. Und Jesus hat uns nicht deshalb zur Bekehrung geführt, damit unsere Probleme gelöst würden, letztlich. Das geschieht. Aber nur, das sollten wir beachten, unsere Probleme werden nur dann gelöst, wenn der Zeiger unseres Wesens auf Jesus hin zeigt und nicht nach uns. Wenn wir auf uns selbst eingestellt sind und wir meinen, Gott müsste unser Laufbursche sein und unsere Gebete gestalten sich dann dementsprechend, dann werden wir leiden und wir werden geistlich sterben, abnehmen. Denn so, dazu sind wir nicht gebastelt worden. Das entspricht nicht dem Ziel unseres Daseins und das kann nicht gut gehen. Eine Maschine kann nur so laufen, damit sie den Zweck erfüllt, zu dem sie da ist. Ja. Und wenn das nicht geschieht, wenn sie eine andere Funktion erfüllt, nun, dann kann man auf sie verzichten. Wir sind dazu geschaffen, um Gott zu lieben und ihm Ehre zu schaffen, machen. Sein Wille, Paulus meint, wenn das klar ist, was sein Wille ist, dann ist sehr viel geschehen, dann ist sehr viel getan in unserem Leben. Merken wir, ich hatte heute Morgen am Schluss darauf hingewiesen, wie umfangreich diese Bitte ist. Ich habe schon gesagt, wie grundsätzlich sie ist in ihrer Bedeutung. Beachten wir den Umfang, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Ich hatte gesagt, das heißt, dass nichts anderes mehr Platz hat. Wir sind einfach von Anfang bis Ende, von morgens früh bis abends spät, erfasst von diesem einen Gedanken, Gott wohl zu gefallen. Paulus sagt, während wir hier auf der Erde leben, 2. Korinther 5, Vers 9, während wir hier noch nicht im Himmel sind, wir sind noch fern von dort, ist es unser Bemühen, das heißt, das ganze Leben ist gekennzeichnet von diesem einen Wunsch, ihm wohl zu gefallen. Das ist unser Ziel, ihm Freude zu machen. Ganz einfach. Deshalb kann ja auch die Beziehung zu unserem Herrn mit einer Ehe verglichen werden. Jede Ehe läuft schief, wenn die zwei Partner auf sich selbst eingestellt sind und so veranlagt sind, dass der andere ihm Freude macht. Aber interessanterweise, wenn man von sich wegsieht und darauf aus ist, dem anderen Freude zu machen, gerade darin liegt dann die Erfüllung der Ehe und da ist man glücklich. Und so erfüllt sich auch an dieser Stelle das Wort von Jesus, wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, also zu verzichten, der gewinnt es, zum großen Teil schon in dieser Welt. Erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Zweitens, der Umfang zeigt sich, in dem Raum, in dem dieser Wille erkannt sein soll, in aller Weisheit. Wir sollten wissen, wohin es geht und wie wir dorthin kommen. Und das höchste Ziel ist Gott in der Ewigkeit. Und dann drittens, in allem geistlichen Verstehen oder in aller geistlichen Einsicht, könnte man vielleicht übersetzen. Gott will, dass wir verstehen. Er will nicht, dass wir im Dunkeln bleiben. Dazu hat er uns seine Offenbarung, sein Wort gegeben, damit Licht in unser Leben hineinkommt. Wie schätzt man das Licht in der Dunkelheit? Es ist etwas Furchtbares, in der Nacht zu leben. Blinde müssen das. Aber dafür ist ihr Tastsinn dann gleichsam ein Licht. Wir sollen verstehen, was es um die Sache Gottes ist. Und wir kommen jetzt heute Abend zum Zweck dieses Anliegens, Wozu sollen wir erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes? Wozu soll man wissen? Und hier liegt ein grundsätzlicher Unterschied im Lernen, was die Bibel betrifft, und im Lernen, was das Erziehungswesen betrifft, das von der Renaissance bzw. vom alten Griechentum her unser Erziehungswesen charakterisiert. So wie man in der Kunst die Kunst selbst zum Ziel gemacht hat, sodass man die Gemälde in eine Galerie bringt und dort an die Wand bringt, sodass man sie einfach bestaunen kann. Die Kunst ist zum Selbstzweck geworden, um sie zu verehren. Professor Ruckmacher von Holland hat einmal darauf hingewiesen in einem Schreiben über die Geschichte der Kunst, das war nicht immer so. Die Kunst stand einmal im Dienste Gottes. Sie war nicht Selbstzweck. Sie diente einem anderen Zweck. So wie die Kunst Selbstzweck geworden ist, so ist das Lernen Selbstzweck geworden. Und man hat wenigstens in der Vergangenheit, ich weiß nicht, hat man Lessing noch im Sinn? In der Schule ist er noch irgendwie aktuell, hier und da vielleicht. Ja. Suchen ist besser denn finden. Da merkt man, dass das Lernen zu einem Selbstzweck geworden ist, das Suchen zu einem Selbstzweck. Natürlich ist es etwas Schönes zu lernen und zu suchen. Wir sprachen dieser Tage davon, dass gewisse Leute sehr viel lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus und die Heilige Schrift haben nicht großes Verständnis für diese Art des Lebens. Im Judentum war das anders. Lesen Sie das Alte Testament. Es ist mir wichtig geworden, ich habe einige Male referieren müssen über das Lehren in der Bibel und das Lehren in der Gemeinde, über Erziehungsfragen. Ich habe zum Teil Erziehungswesen studiert, aber ich habe mich nie so richtig seitdem damit beschäftigt, obwohl ich fast immer irgendeinen Lehrdienst erfüllt habe. Es ist mir aber sehr wichtig gewesen, zu erfahren, dass in Israel das Lernen nicht in sich selbst ein Ziel war, sondern das Lernen hatte das Tun zum Ziel. Man lernte, um zu tun. Man erfuhr den Willen Gottes, man erfuhr etwas über das Wesen Gottes, um Gott zu dienen. Und im ganzen Alten Testament steht Lernen und Lehren im Zeichen des Gehorsams, des Tuns. Und etwas, das wir als Christen uns hinter die Ohren schreiben sollten. Eigentlich ist es nicht gut, denn da kann man es überhaupt nicht lesen. Ja. Damit ist natürlich gemeint, dass man es nicht vergisst. Ja. Was wir uns merken sollten, ist, dass in der Bibel keine Trennung ist zwischen Theorie und Praxis. Immer wieder, wenn ich das Wort Gottes ausrichte, nicht immer, aber es kommt immer wieder vor, dass jemand dann fragt, ja, wie ist das aber in der Praxis? Und manchmal bin ich wie Spurgeon gereizt, dann eine Antwort zu geben, die vielleicht nicht ganz passt. Dies ist, oder nicht ganz passt, die etwas, Sie sagten, herausfordert, ne? Im Magen ein bisschen unbequem ist, eine Zeit lang. Das ist die Praxis. Was die Bibel sagt, das ist die Praxis. Die Theorie ist die Praxis. Ja. Die Bibel kennt keine Unterscheidung da. Wenn Gott gesprochen hat, ist das keine Theorie, ja? Das ist die Wahrheit, das ist die Praxis und darf sofort in die Tat umgesetzt werden. Natürlich müssen wir überlegen, wie sieht das in meinem Leben aus? Das muss aber nicht jedes Mal vom Verkündiger vorgekaut werden. Das ist nicht das meine Aufgabe, jeden in jedem Fall zu sagen, wie sieht das in Ihrem Leben aus? Ich kann Vorschläge machen, aber Sie müssen auch selbst arbeiten. Sie müssen den Willen Gottes zur Kenntnis nehmen und dann fragen, wie sieht das im Leben aus, wenn ich versuche, Jesus wohlgefällig zu leben? Also, Vers 10. Wozu, Vers 9, Erkenntnis des Willens Gottes? Um, Vers 10. Um zu wandeln. Um zu leben. Ich habe so übersetzt, um ein Leben zu führen. Das heißt, um eine gewisse Linie im Leben einzuschlagen, um eine gewisse Lebensweise zu führen, dazu muss man Kenntnisse haben. Sehen Sie, wie wichtig das ist? Wir können das jetzt von beiden Seiten betrachten. Ich muss erst wissen, um handeln zu können. So sind wir angelegt. Wir sind keine mechanistischen Wesen, Roboter. So dass man einfach dreht und jetzt läuft das von selbst wie ein Spielzeug. Oder mit einer ewigen Batterie. Nein. Wir möchten gern getrieben werden. Das wollen die Aussteiger. Wir möchten einfach so dahin segeln. Das geht nicht. Wir sind verantwortungsvolle Wesen, die erst angewiesen sind auf Auskunft. Dann muss überlegt werden, daraufhin, welchen Schritt will ich jetzt tun? Nach vorn, zur Seite und nach hinten. Soll ich fliehen? Soll ich ein Stück zurück? Oder darf ich gleich nach vorn? Ist da ein Loch oder nicht? Ich muss wissen, wo geht es hin. Ich muss Auskunft haben. Ich muss aufgrund von Informationen Entscheidungen treffen. Umgekehrt, wie ich schon sagte. Wenn ich weiß, muss ich handeln. Um handeln zu können, muss ich wissen. Wenn ich weiß, muss ich handeln. Ich darf das nicht einfach in die Schublade tun und sagen, das ist jetzt ad acta gelegt, das weiß ich jetzt. Nee, das muss in die Tat umgesetzt werden. Um zu handeln, um zu leben, um zu wandeln, um ein Leben zu führen. Zwei Fragen jetzt. Erste Frage. Nach welchem Kriterium beurteile ich jetzt, dass die Lebensweise, die in Frage käme? Ich muss jetzt entscheiden, was für eine Lebensweise will ich führen, aufgrund dieser Kenntnisse. Nach welchem Kriterium gestaltet sich meine Lebensweise? Und die zweite Frage, welches sind die eigentlichen Eigenschaften einer solchen Lebensführung? Die Fragen sind eigentlich verwandt. Die eine, die erste, ist etwas grundsätzlicher und wird in Vers 10 beantwortet, im ersten Teil. Und die zweite wird im letzten Teil, und so am Ende von Vers 10 und dann in den Versen 11 bis 23 beantwortet. Der Rest befasst sich mit dieser Frage, wie sieht ein solches Leben aus? Das Kriterium. Was ist das für ein Leben, das geführt wird, wenn man den Willen Gottes kennt? Das ist ein Leben, das des Herrn würdig ist. Zweitens, in jeder Hinsicht wohlgefällig. Es geht also um den Herrn Jesus. Er ist Mittelpunkt in einem Leben, in dem man den Willen Gottes kennt. Es ist der Wille Gottes, dass ich für Jesus, seinen Sohn, lebe. Der Herr ist Jesus. Ein Leben, das des Herrn würdig ist. Oh, das ist eine große Aussage. Wer ist dieser Herr und was heißt würdig? Das Wort würdig, ich habe es jetzt nicht heute kontrolliert, aber ich glaube, das muss dasselbe Wort hier sein. Im Griechischen ist ein Wort, das mit der Waage zu tun hat. Gleichgewicht. Legen Sie etwas auf diese Seite und Sie wollen die Horizontale haben, dann müssen Sie ein entsprechendes Gewicht in die andere Schale legen. Nun hat unser Herr gehandelt. Unser Herr liegt auf der einen Seite mit seinem Wesen und mit seinem ganzen Einsatz in dieser Welt, der dann in Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt zum Höhepunkt kam. Das ist sein Einsatz für mich, Herbert Janssen. Und jetzt die Frage, was entspricht dem? Und da sagt ein Student vor vielen Jahren, wenn Jesus Christus Gott war, er kam aus einem gottlosen Haus, sein Vater hatte nichts für die Religion übrig, bis er durch Moody zum Glauben kam. Aber dann wurde er ein Mann, der hinter seinen drei Söhnen hier war. Die mussten jetzt auch Jesus kennenlernen, die waren Sportler, Universitätsstudenten. Die hatten andere Interessen, aber der war hinter ihnen her, ja, bis sie alle drei den Herrn Jesus fanden. Dann waren sie erfasst von Jesus Christus. Die waren beseelt, nichts anderes hatte Platz. Und sie wurden helle, flammende Zeugen an der Universität. Und der eine sagte, wenn Jesus Christus Gott war und er setzte sein Leben ein für mich, dann kann es nichts in meinem Leben geben, das ich ihm nicht ausliefern müsste. Ist das logisch? Paulus sagt, wenn einer für alle gestorben ist, dann schlussfolgern wir, dann sind alle gestorben. Und zweitens, die, die leben, sollten nicht für mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb. Es geziemt sich nichts anderes. Ein Leben, das des Herrn würdig ist, das irgendwie auf derselben Ebene liegt. Nun können wir nie bezahlen für seinen Einsatz. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass unsere Haltung eine entsprechende ist. Es geht um die Liebe. Und deshalb sagt auch Paulus in dem Zusammenhang mit 2. Korinther 14, 5, Verse 14 und 15, die Liebe Christi treibt uns. Weil wir so schlussfolgern, die Liebe wird wach, wenn man merkt, dass Jesus aus Liebe diesen Weg zurücklegte für mich. Dass des Herrn würdig ist. Zweitens, in jeder Hinsicht wohlgefällig. Was kann ich tun, um Jesus Freude zu machen? In jeder Hinsicht. Nichts ist ausgeschlossen. Sie gehen heute nach Hause und fragen sich, was gefällt dem Herrn? Sie stehen morgen früh auf und fragen sich, was könnte ich tun, um dem Herrn Freude zu machen? In jeder Hinsicht, nichts ausgeklammert. Alle ihre Gespräche, alle ihre Entscheidungen, alle ihre Handlungen. Alles vor Jesus getan. Das ist sehr umfassend, nicht wahr? Wie sieht das im Einzelnen aus? Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Nur wie sieht das in der Praxis aus? Nun, wir werden nie in der Schrift in unsere Praxis ganz hineinkommen. Schließlich leben wir in einer anderen Zeit. Aber vergessen wir nicht, die Heilige Schrift ist in jeder Generation, in jeder Zeit, in jedem Land aktuell. Und sie ist übersetzbar in unsere Situation. Die Schrift muss 3 oder 4 Mal übersetzt werden. Erstens ins Deutsche. Vom Grundtext. Zweitens, in unser Verständnis. Denn auch wenn wir Deutsch haben, das jetzt dem Griechischen oder Hebräischen oder Aramäischen entsprechen würde, ich kann diesen Satz nicht immer gleich verstehen. Er muss also ausgelegt werden, das heißt in mein Verständnis noch einmal übersetzt werden. Das geschieht normalerweise mit der Verkündigung. Das ist mein Auftrag hier in dieser Woche, den Kolosserbrief auszulegen in unser Verständnis hinein. Aber jetzt gibt es eine weitere Übersetzungsnotwendigkeit. Wenn ich verstanden habe, ist jeder von uns verpflichtet, das hineinzutragen, zu übersetzen in sein Leben. Welche Eigenschaften kennzeichnen ein solches Leben, das des Herrn würdig ist und sucht, ihm wohlzugefallen? 4 Charakteristika haben wir hier ab Vers 10 Ende. Indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt. Es interessiert mich ab und zu erfahren, dass die Bibel nicht so missionarisch gesonnen ist, wie wir das uns manchmal wünschten, unsere Gemeinden wären. Ich hoffe, ich bringe hier keine Irrlehre. ihre Gemeinde. Ich weiß nicht, in welchem Maße sie suchen missionarisch oder eine Missionsgemeinde zu sein. Es gibt Gemeinden, die nennen sich geradezu Missionsgemeinden. Heißen die Missionsgemeinde? Dies ist eine Missionsgemeinde, ja? Ah, gut. Ja. Biblische Missionsgemeinde, oh. Sogar das noch. Nun, Mission ist biblisch, nur sie ist nicht alles in der Bibel. Sie ist nicht alles. Und das erste Anliegen in der Bibel ist nicht Mission. Das erste Anliegen ist die Ehre Gottes. Und nicht jeder von uns kann gleichwohl Mission treiben. Das erste Anliegen in diesem Fall hier heißt einfach Frucht bringen. Was heißt das? Was ist Frucht? Frucht ist etwas, das aus einer Saat entsteht. Frucht ist etwas, das dann von einem gewissen pflanzlichen Träger oder animalen, das heißt tierischen Träger, hervorgebracht wird. Auch bei uns Menschen gibt es Frucht. Das heißt, es wird eine Saat gesät und der Träger bringt sie hervor. Jesus spricht einmal vom Weinstock und den Reben. Der Weinstock ist die Quelle der Frucht. Aber die Rebe trägt sie. Und die Frucht in unserem Leben hat zur Quelle Jesus und der Heilige Geist. Sie sind Früchte Jesu Christi nach Philipper 1 und Frucht des Geistes nach Galater 5. Und es sollte unser Gebet sein, dass wir solche Früchte aufweisen in unserem Leben. Früchte Jesu Christi, die Gott wohlgefällig sind, und Frucht des Heiligen Geistes. Er inszeniert es. Das heißt, er regt es an. Es ist sein Wirken. Manchmal hat man Ursache zu fragen, wer ist der Vater dieses Kindes? Die Mutter hat es zur Welt gebracht. Wer ist der Vater? Ich bringe die Frucht zur Darstellung. Wer ist der Vater? Der Heilige Geist. Jesus, der in mir wohnt, wirkt in mir auf oft unwahrscheinliche Weise, unmerkliche Weise, damit ich eine Frucht aufweise, die ich zwar hervorbringe, aber nicht von mir stammt. Und so ist sie zu gleicher Zeit das, was ich tue, und auch nicht das, und auch das, was ich nicht tue. Interessanterweise. So wie ein Kind das Kind der Mutter ist und doch noch auch das Kind eines Vaters. Frucht ist etwas, das Gott in uns wirkt, aber wir haben sie hervorzubringen. Und zwar in jedem guten Werk. Wer wird jetzt gut definieren? Unser Herr. Nicht, was ich für gut halte. Jetzt muss ich wieder den Willen Gottes erkennen. Was nennt Gott gut? Und da muss ich meine Bibel kennen, ja. Ist es gut, unter jedem Umstand treu zu sein? Nein, manchmal muss ich untreu sein. Ist es gut, in jedem Fall gehorsam zu sein? Nein, nicht in jedem Fall. Das muss Gott definieren. Ist es gut, Menschen in der dritten Welt zu helfen? Vielleicht, vielleicht nicht. Nicht immer. Nicht alle Not sollte gelindert werden. Ich bekomme in der Nacht einen Anruf, es ist 1 Uhr. Jemand aus Kanada, der uns sehr, sehr nahe steht. Könntest du finanziellen Rat geben? Warum ich gerade dafür angerufen werde, weiß ich nicht. Ich kann nicht finanziellen Rat geben. Aber ich weiß so viel. Gott will nicht unsere Finanzen. Er will unser Herz haben. Und wenn wir am Boden liegen, dann ist es, weil er uns haben will. Das kann ich sagen. Was ist gut? Soll man einem solchen Menschen helfen, wenn man in der Lage ist? Eine schwere Frage. Man muss das prüfen. Was ist gut? In jedem guten Werk, ob das direkt zur Seelengewinnung, zur Bekehrung von Menschen beiträgt oder nicht, oder ob es vielleicht die Schöpfung bewahrt, es muss gefragt werden von der Heiligen Schrift her, was gefällt Gott? Was macht ihm Freude? Das ist gutes Werk. Und zweitens, die zweite Eigenschaft, und wächst in der Erkenntnis Gottes. Erkenntnis. Nun, wir hatten sie eben schon. Das war Erkenntnis des Willens Gottes. Jetzt geht der Apostel einen Schritt weiter. Die Erkenntnis des Willens Gottes soll dazu führen, dass ich Gott kenne. Das ist das höchste Ziel, dass ich ihn kenne. Dass ich weiß, worum es da geht, zur Erkenntnis Gottes. Ich meine, wir haben hier versagt als Gemeinde Jesu. Und als vor einigen Jahren jetzt schon der Leiter von Campus für Christus zu diesem Thema einmal etwas schrieb oder sagte, ist das wohl aufgefallen. Christen haben eine Christustheologie und neuerdings vielleicht eine Heiliggeisttheologie und schon seit einiger Zeit eine Worttheologie, aber wir haben etwas vernachlässigt, das wir längst meinten, schon hinter uns gebracht zu haben und für selbstverständlich achteten, eine Gottestheologie. Inzwischen, da wir uns mit so vielen Themen beschäftigt haben, ist uns abhanden gekommen, wer eigentlich Gott ist. Und dann hören wir, Gott sei lieb, und das ganze Denken ist dann von diesem Gedanken erfüllt, und man hat vergessen, dass Gott auch heilig ist. Gott ist heilig und ist Liebe, Gott ist groß, aber er kann auch klein sein. Der unendlich große Gott kann ein kleiner, winziger Same werden, der zur Geburt Jesu führt. Können Sie sich das vorstellen? Das kann man nicht. Gott in Menschengestalt, in kleinster Menschengestalt. Das ist Gott. Er kann unendlich weit weg sein, sodass man schreit und ruft und nichts hallt wieder. Aber wir dürfen wissen, er ist nah. Und er wird antworten, früher oder später. Das sind Spannungen in unserem Leben, die von einem Gottesbild herkommen. Erkenntnis Gottes. Drittens, in aller Kraft gekräftigt werden, so wörtlich. In aller Kraft gekräftigt werdet. Man soll stark werden, zunehmen an Können. Das griechische Wort bedeutet können. Gott will, dass wir seinen Willen tun können. In aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Was ist Macht? Macht ist Regierungsgewalt. Die Regierungsgewalt seiner Herrlichkeit. Wenn Jesus Herr ist, dann kann ich. Da liegt der Schlüssel. Wenn Jesus die Macht in meinem Leben hat, an der Macht ist, dann bin ich stark, dann kann ich. Ausharren ist schwer in einer Zeit, wo wir so konsumorientiert sind. Ich will, was ich will, jetzt, so wie ich es will. Sofort alles nach meinem Willen. Und es ist schwer zu verzichten und auszuharren, wenn alles sinnlos zu sein scheint. Weiterzumachen, das Ziel im Auge zu behalten. Es braucht dazu Kraft, um auszuharren. Aber wenn wir den Herrn vor Augen und ihn lieb gewonnen haben, dann kann uns nichts mehr trennen von ihm. Ausdauer und Langmut. Treue also. Langmut, Geduld. lange Mut haben. Das ist nicht der Sinn dieser zwei Silben, aber das ist eine gute Übersetzung. Und nicht nur stöhnend, seufzend, Ausdauer und Langmut mit Freude. Da kommt der Test, nicht wahr? Wir wären schon mal bereit, ja, ich will bereit zu lieben, ja, ich will vergeben, ja. Aber mit welcher Miene? Wir bringen es soeben über die innere Kuppe, ja? Aber Sieg in der Liebe und der Vergebung zeigt sich in einer gewissen Freude. Das ist ein Siegesmaß, das wir noch lernen wollen. Und jetzt kommt die vierte Eigenschaft, die muss ich aber zum großen Teil aufheben für morgen Abend. Und dem Vater dankt. Interessanterweise bleibt Paulus hier stehen. Für Leute, die für eine Irrlehre anfällig ist, scheint Paulus zu sagen, ist Dank ein Schlüssel, ein Geheimnis. Ich glaube, man könnte sagen, dass Leute, die von einer Irrlehre angesprochen sind, im Grunde undankbar sind. Vielleicht aber liegt es doch an Kenntnis, an Mangel an Kenntnis, Entschuldigung, sodass sie nicht wissen, wofür sie dankbar sein sollten. Man hat gesagt, dass die Charismatiker die undankbarsten Menschen wären. Vielleicht stimmt das. Warum? Wenn wir Jesus haben, das wird Paulus in Kolosser 2 sagen, haben wir alles. Wenn Sie zu Jesus gekommen haben, dann haben Sie Jesus. Und wenn Sie Jesus haben, haben Sie, sagt Paulus, den ganzen dreieinigen Gott, die Fülle der Gottheit. Sie haben alles. Sie brauchen nichts mehr. Es gibt dann nicht noch mehr, das zu suchen wäre. Sie haben alles. Sie brauchen nicht noch mehr Kraft. Sie haben alle Kraft, die da ist. Jetzt sind Sie dran, gehorsam. Die Kraft ist schon da. Gebrauchen Sie. Paulus sagt, die Gnade ist da. Ich hoffe, sie wird nicht umsonst mir gegeben worden sein. Sie ist da. Sie ist mir gegeben worden. Ich hoffe nicht umsonst. Ich will jetzt die Gnade vollkommen ausnutzen. Die Kraft ist da. Alles ist da. Warum noch mehr suchen? Jetzt aufgehen darin. Freude haben am Herrn. Dankbar sein. Und an die Arbeit gehen. Und sich nicht lange beschäftigen mit Dingen, die gar nicht für uns sind. Manches haben wir schon. Einiges werden wir nie bekommen, bis Jesus kommt. Also, in der Spannung leben. Warten. Auf der einen Seite dankbar sein, auf der anderen Seite bereit sein zu verzichten, bis Jesus bereit ist, es uns zu geben. Aber dann wird auch der Dienst vorbei sein. Das wollen wir auch nicht vergessen. Und dem Vater dankt. Eine Frage, wem dankt man hier? Und das ist übrigens die Grundfrage. Mit dieser Frage beschäftigt er sich. Wem dankt man? Eine mehrfache Antwort. Erstens, der, dem Paulus dankbar ist, oder besser, der, wobei er ruft auf, ihm dankbar zu sein, diese Person ist ein Vater. Das heißt, Gott wird hier als Vater hingestellt, er ist gut, er ist der Vater von Jesus Christus, und er ist einer, der für uns sorgt wie ein Vater. Er hat uns in die geistliche Welt gesetzt. Hat uns gezeugt und er wird auch für uns sorgen. Er wird für uns sorgen. Und wem hier ein gutes Vater-Image fehlt, weil er keinen rechten Vater hatte, der soll umso fleißiger seine Bibel lesen, um dann ein gesundes, korrigiertes Vaterbild zu bekommen, damit er diesen Vers versteht und zur Dankbarkeit dem Vater im Himmel gegenüber kommt. Man ist einem Vater, dem Vater im Himmel, dankbar. Zweitens. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte. Dem Vater, der etwas getan hat. Er hat zweierlei getan. Er hat uns tauglich gemacht und er hat uns gerettet. Erstens, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird. Das heißt, das Erbe der Heiligen im Licht. Sind Sie Erbe? Sind Sie ein Kandidat für die Herrlichkeit? Wissen Sie, dass Sie jene Herrlichkeit bei Jesus antreten werden? Sind Sie tauglich gemacht? Haben Sie ein Recht auf dieses Erbe? Es wird erzählt, dass zur Zeit Voltaires, er war wohl auf Besuch auf dem deutschen Hof, und es war wohl ein festlicher Tisch dort, an dem geehrte Leute oder Leute, die zu Ehren waren, zu Tisch saßen. Und Voltaire geriet wieder ins Spotten und sagte: Wenn es einen Himmel gibt, dann verkaufe ich meinen Platz dort für einen deutschen Taler. Worauf ein preußischer Bürgermeister gereizt war, eine Antwort zu geben: Monsieur Voltaire, wenn Sie mir zeigen können, beweisen können, dass Sie ein Anrecht auf einen Platz im Himmel haben, dann werde ich ihn für einen deutschen Taler kaufen. Haben Sie ein Recht auf einen Platz im Himmel? Das ist alles Geschenk. Das wird nicht gekauft. Ja, es wird gekauft. Mit dem teuersten Preis, der je gezahlt wurde für irgendetwas. Gott in Menschengestalt hat sein Blut gelassen. Es hat das Leben Gottes gekostet. Das ist das teuerste Geld, das je gezahlt wurde. Er hat uns tauglich gemacht. Für das, dass unser Erbe sein wird, ein Erbe im Licht, damit kein Dunkelheit sein, keine Nacht. Davon berichtet ja die Offenbarung. Und das ist für Heilige, dieses Los. Für solche, die Gott zugeordnet sind, die gereinigt worden sind, die vergeben haben. Und dann kommt die Rettung. Aber hier müssen wir jetzt Strich ziehen. Bis zu Vers 23 befasst er sich mit dieser Rettung, wofür wir dankbar sein sollten. Wir werden hier wirklich angeregt zu rechtem Dank. Ich hoffe, dass dieser Dank dann auch in der Tat aus unserer Seele emporsteigt. Das wollen wir jetzt gerade tun, am Schluss dieses Abends. Wir neigen das Wort dazu. O Herr, wir sind dir so dankbar. Du bist so groß und du hättest ein Recht gehabt, bei dir selbst im Himmel zu bleiben. Du musstest dich nicht mit uns abgeben. Und du hast es getan aus unendlicher Liebe zu uns. Und wir preisen dich dafür. O Herr, wir sind oft so träge in unserer Beziehung zu dir. Wir bitten dich, Herr, lass es uns wirklich ernst sein um die Liebe mit zu dir. Lass uns, Herr, wirklich dich gern haben und gern für dich leben und gern deine Interessen suchen. Und lass uns, Herr, dankbar sein für alles, das du uns schenkst und geschenkt hast. In deinem Sohn Jesus Christus. Hab Dank für dieses Wort. Herr, es hat geschmeckt. Und bitte, Herr, lass es nicht dein Magen bleiben, sondern Energie werden in unserem Leben. Amen.